Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir wollen dein Wort hören. Du weißt, wie leicht um diese Zeit unsere Gedanken abschweifen, wie schnell wir müde werden. Deshalb bitten wir dich um deinen Geist. Sei bei uns mit deinem Geist, damit das Wort nicht nur durch unseren Kopf geht, sondern auch durch unser Herz. Amen. Der Text für unsere Predigt findet sich im 1. Petrusbrief im 5. Kapitel. Da schreibt der Apostel Petrus: So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben. Und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Gott, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. In unserem Herrn und Heiland, liebe Brüder und Schwestern, im Zusammenhang unseres Predigttextes aus dem letzten Kapitel des 1. Petrusbriefes geht es um das Thema Widerstand. Das ist der gemeinsame Nenner, auf den man die doch recht unterschiedlichen Anweisungen und Aufforderungen des Apostels Petrus bringen kann. Es ist heute üblich geworden, jede Art von Widerstandskampf gegen etwa ungerechte Regierungen zu verherrlichen. Im Namen der Menschenwürde fordert man gewissermaßen das Recht des Widerstands für alle Bewohner dieser Erde. Als Christen müssen wir freilich bei allem Respekt vor dem Mut von Widerstandskämpfern, wie etwa auch von Graf Stauffenberg, an den wir demnächst wieder gedenken und erinnert werden, bei allem Respekt vor dem Mut solcher Widerstandskämpfer dürfen wir doch fragen, ob solcher Widerstand gegen die Regierung immer auch mit Gottes Wort im Einklang steht. In Römer 13 sagt ja der Apostel Paulus im Auftrag Gottes: Wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Ordnung. Die aber widerstreben, werden ein Urteil über sich empfangen. Das sind deutliche Worte. Und die Erfahrung lehrt auch, dass revolutionäre Umstürze selten das Glück eines Landes zum Besten gewendet haben. Es gibt ja das Sprichwort, dass die Revolutionäre von heute die Diktatoren von morgen sind. Das ist leider oft so. Es kann ja auch sein, dass Gott ein Volk durch eine solche gottlose oder ungerechte Regierung erziehen will, dass er es zur Rechenschaft zieht, auch für bestimmte Sünden, dass er es bestraft und erzieht. Wer kann beurteilen, was Gott gerade vorhat? Wir kennen seine Gedanken nicht. Da ist Vorsicht geboten. So zurückhaltend ein Christ also in der Frage des Widerstandes auf politischem Gebiet sein sollte, um nicht in offenen Gegensatz zu Gottes Geboten zu geraten, so gibt es doch eine Stelle, an der wir Christen regelrecht zum unerbittlichen Widerstand aufgefordert werden. Das ist in unserem Predigttext aus dem 1. Petrusbrief der Fall. Da schreibt der Apostel: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben. Anhand dieses Textes wollen wir heute einiges über den Widerstandskampf des Christen lernen. Drei Fragen können uns dabei helfen. Erstens, wer ist unser Gegner? Zweitens, wie kämpft er? Und drittens, wie können wir uns am besten gegen ihn schützen? Wie bei jedem Kampf ist es als erstes wichtig, dass wir wissen, wo der Gegner steht und wer er ist. Unser Predigttext nennt ihn den Teufel. Im griechischen Neuen Testament steht da Diabolos. Das ist der Durcheinanderwerfer, der alles durcheinanderbringt, der Chaos anrichtet. Also einer, der durch seine Lügen und Verleumdungen für Chaos sorgt. Der Herr Christus selbst nennt ihn einmal den Vater der Lüge. Ein verlogener Bursche ist das. In der Bibel erfahren wir nicht allzu viel über den Teufel. Eigentlich nur das Nötigste, um im Kampf gegen ihn bestehen zu können. Da hören wir zum Beispiel im 12. Kapitel der Offenbarung Johannes, dass er ursprünglich einer der Engel Gottes gewesen ist, die von Gott geschaffen wurden. Aber er hat sich mit einem Teil der Engel von Gott abgewendet und dann auch die Menschen zur Auflehnung gegen ihren Schöpfer verführt beim Sündenfall. Zur Strafe dafür hat Gott den Teufel mit seinen bösen Geistern aus dem himmlischen Reich ausgeschlossen. Nun treibt der Teufel auf der Erde sein Unwesen und er versucht unentwegt, die Menschen zum Aufruhr gegen Gott und zur Sünde zu verleiten. Aus den ersten beiden Kapiteln des Hiob-Buches wissen wir, dass der Teufel immer wieder einmal mit seinen bösen Engeln vor Gottes Thron erscheint und dort die Menschen verklagt. In der hebräischen Sprache des Alten Testaments wird er da der Satan genannt. Das ist der Ankläger, der Staatsanwalt, der Widersacher, der Gegner im Prozess. Wie ein Kläger im Gerichtsprozess hält der Teufel Gott unsere Verstöße gegen seine Gebote vor und er fordert eine gerechte Bestrafung dafür. Und da wir täglich viel sündigen, wie Luther mit Recht im Katechismus sagt, ist das eine leichte Übung. Die Anklage fällt nicht schwer. Der Teufel kann einiges gegen uns vorbringen. Und selbst da, wo ein Mensch sich redlich bemüht, nach Gottes Willen und Geboten zu leben, wie es ja bei Hiob der Fall war, da lässt der Teufel nicht locker. Im Gegenteil, das macht ihn nur noch eifriger. So mutmaßt der Teufel vor Gott, dass Hiob das alles nur aus Eigennutz tut, nur zu seinem eigenen Vorteil, nur um sich und seiner Familie Gottes Wohlwollen und seinen Segen zu sichern. Und Gott lässt es zu, dass der Teufel Hiobs Gottvertrauen auf die Probe stellt. Allerdings mit Einschränkungen. Nur so weit darf er gehen, wie Gott die Grenze setzt, um Hiob in seinem Glauben zu prüfen. Im Neuen Testament schließlich erfahren wir, wie unser Herr Christus dem Teufel Einhalt gebietet. Er ist der Herr, dem auch die bösen Geister und die Teufel sich beugen müssen. Er ist seit dem Tod und der Auferstehung unseres Herrn Christus ein tödlich verwundetes Tier. Da hat er wahrgemacht, der Herr Christus, was schon in der ersten Verheißung der Bibel angekündigt war. Er hat dem Teufel in der Gestalt der Schlange den Kopf zertreten. Damit ist dem Satan der entscheidende Schlag versetzt. Er ist noch nicht ganz tot und auch nicht machtlos. Aber alles, was er noch tut, das ist so etwas wie das letzte Aufbäumen vor seinem sicheren Ende. Es gilt nun für uns Christen und an Christus Gläubige, was wir beim Reformationsfest gern singen. In einem der Reformationslieder: Ein Wörtlein kann ihn fällen, den Teufel. Ein Wörtlein? Was für ein Wörtlein? Das ist der Name seines Bezwingers, Jesus. Er ist das Wort, mit dem wir dem Teufel jederzeit Einhalt gebieten können. Von Martin Luther wird berichtet, dass er ja immer wieder schwere Anfechtungen hatte und dass er dann, wenn der Teufel ihn wieder zu schaffen machen wollte, mit Kreide auf seinen Tisch geschrieben hat: Baptizatus sum, ich bin getauft. Und wenn der Teufel wieder kam und ihn angefochten hat, dann hat er auf diesen Spruch getippt mit dem Finger und hat gesagt: Verschwinde, du hast hier nichts zu suchen. Ich habe einen anderen Herrn, seit meiner Taufe gehöre ich zum Herrn Christus. Und deshalb hast du hier nichts zu suchen. Das ist das Wörtlein, was ihn fällen kann und zu Fall bringt. Bevor wir nun davon reden, wie wir uns am besten gegen die Angriffe des Teufels schützen können, wollen wir erst noch die zweite Frage beantworten, nämlich einen Blick darauf werfen, wie dieser Gegner kämpft. Allzu lange ist der Teufel auf Bildern oder auch als Kasperpuppe mit Pferdefuß dargestellt worden und mit Hörnern und goldenen Haaren. Das entspricht der Fantasie der Märchenerzähler. Viele Menschen können ihn sich gar nicht mehr anders vorstellen. Aber damit ist er in sträflicher Weise verharmlost. Die Bibel redet viel nüchterner und ernster vom Teufel. Unser Bibeltext aus dem 1. Petrusbrief vergleicht ihn mit einem Löwen, der auf der Jagd unterwegs ist. Wir kennen ja Löwen eigentlich nur noch aus den Gehegen und Käfigen der Tierparks und Zoos. Der Löwe in freier Wildbahn ist weitaus gefährlicher. Er geht gewöhnlich nicht allein auf Jagd. Eine Anzahl von Löwenweibchen helfen ihm dabei. Der König der Wildnis ist viel zu erhaben, um sich selbst die Mühe einer Jagd zu machen. Er hat seine Weibchen, die ihm in einer regelrechten Treibjagd das gejagte Tier zutreiben. Erst wenn das betroffene Tier in seiner vermeintlichen Flucht auf ihn zugehetzt kommt, dann erhebt sich der König der Wildnis von seinem Lager und streckt sich majestätisch. Dann stößt er sein markerschütterndes Gebrüll aus, das das Beutetier entweder erstarrt stillstehen lässt oder nach einer erneuten Wendung unweigerlich in die Fänge der Verfolger treibt. Das ist die Taktik des Teufels. Das ist die Taktik, die er dem Löwen gleich hat. Dieser Vergleich ist nicht zufällig gewählt. Er lässt vieles von der Taktik des Teufels erkennen. Seit Jesu Auferstehung ist er tödlich verwundet. Das heißt, er ist noch gefährlicher geworden. Aber er jagt nicht eine ganze Meute auf einmal, sondern er hat es gern, sich ein einzelnes Beutestück auszusuchen. Bei dem Schwächsten greift er am liebsten zuerst an. Auch der Teufel hat bei seiner Jagd seine Helfershelfer. Wenn er einen Menschen nicht durch zu groben Verstößen gegen Gottes Gebote verleiten kann, etwa dazu, dass er Diebstahl begeht oder Ehebruch oder einen Mord begeht, wenn er ihn nicht zu solchen groben Sünden gegen die Gebote verleiten kann, dann tut er es auf andere Weise und versucht auf andere Weise Menschen von Gott wegzuziehen. Den einen treibt er in die Verzweiflung. An die Verzweiflung an sich selbst, aber auch an Gott. Sodass er seine Sünden für zu groß ansieht, dass sie vergeben werden könnten. Oder er macht ihn an Gottes Zusagen irre, sodass er meint, die Sünden werden zwar allen Menschen vergeben durch Jesus, aber mir selbst gilt das nicht, ich bin ein viel zu großer Sünder. Judas ist ein warnendes Beispiel für einen Menschen, der eben nicht die Vergebung bei Gott sucht. Ein anderer kennt die Bibel vielleicht ganz gut und hört auch immer wieder die Predigten. Aber er wird im Laufe der Zeit des Wortes Gottes überdrüssig. Er hat vielleicht von Kindheit an das Evangelium gehört und meint längst alles zu kennen, was in der Kirche zu verkündigen ist. Er lässt sich nicht mehr treffen von dem Wort Gottes und wird immer nachlässiger und gleichgültiger. So gerät er vielleicht unbemerkt in die Fänge des altbösen Feindes. Der Teufel versteht wie kein anderer unsere Schwächen zu nutzen, liebe Brüder und Schwestern. Den einen packt er bei seinem Stolz, bei seinem Eigensinn, den anderen bei seinen Minderwertigkeitsgefühlen. Nichts entgeht ihm. Er ist nicht die harmlose Märchenfigur, auch nicht nur ein Bild für das Böse ganz allgemein, wie manche Leute denken. Nein, er ist seit dem Sündenfall der raffinierte Gegenspieler Gottes in dieser Welt. Meisterhaft versteht er die Kunst der Verstellung. Der Apostel Paulus sagt einmal im 2. Korintherbrief, dass der Teufel sich gern in einen Engel des Lichts verstellt, als Engel des Lichts ausgibt. Martin Luther hat ihn deshalb den Affen Gottes genannt, der immer wieder versucht, Gott nachzuäffen, ihn nachzumachen. Wie oft tarnt er sich dabei mit den frömmsten und edelsten Begründungen? Er scheut sich nicht, dafür sogar Bibelworte zu verwenden und damit zu argumentieren, wie das die Versuchung Jesu in der Wüste zeigt. Deshalb kann man das Verwenden von Bibelworten nicht allein zum Maßstab dafür machen, ob hier wirklich Gott redet oder nicht. Dazu muss ich schon genau auf den Zusammenhang und den Sinn dieser Bibelsprüche achten. Etwa so, wie es der Herr Christus dem Satan gegenüber getan hat bei der Versuchung, indem er ihm immer wieder mit seinem "Es steht wiederum auch geschrieben" zurückgewiesen hat. Wenn wir es also mit einem so gefährlichen Gegner zu tun haben, kommt alles darauf an, wie wir uns gegen seine Angriffe schützen können. Da sind wir beim dritten Punkt. Unser Predigttext aus dem ersten Petrusbrief gibt uns dazu zwei wichtige Anweisungen zu diesem Kampf. Zwei Anweisungen, die sich auf den ersten Blick zu widersprechen scheinen. Sagt Petrus, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes und seid nüchtern und wachet. Schauen wir uns zunächst das erste an. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Anders gesagt, wir sollen uns unter Gottes Hand beugen. Das heißt, nehmt alles, was euch dieses Leben an Freude und an Leid bringt, aus Gottes Hand. Das gilt gerade auch dann, wenn er uns durch tiefe Täler in unserem Leben führt, durch Not und Leid, durch Krankheit und Tod. Petrus spricht in seinem Brief von Verfolgungen, denen die Christen damals ausgesetzt waren. Und auch wenn die Verfolgungen heute nicht so aussehen wie damals, dass man die Christen in die Arena führt und umbringt, dort durch wilde Tiere umbringen lässt, so sind auch wir heute angefochten durch Verfolgungen. Wer sich bedingungslos auf Gottes biblisches Wort verlässt, wer nach seinen Geboten leben will, der wird gern heute angefeindet. Auch Christen halten das schnell für Fanatismus, wenn jemand schlicht nach Gottes Wort leben und handeln will. Das macht uns zu schaffen. Aber gerade in solchen Bedrängnissen heißt es, alle eure Sorge werft auf ihn. Ihr sorgt für euch. Petrus spricht hier ganz gewiss auch aus eigener Erfahrung. Solange wir meinen, solche Glaubensprüfungen aus eigener Kraft allein bestehen zu können, solange sind wir zum Scheitern verurteilt und laufen dem Teufel direkt in die Arme. Auf die großspurigen Reden von Petrus folgte ja bekanntlich die Verleugnung. Deswegen sollen wir uns vielmehr immer wieder ganz auf Gottes Führung verlassen. Deshalb schreibt Petrus, er sorgt für uns. Er hat schon für uns gesorgt, indem er Jesus Christus für unsere Schuld hat einstehen lassen, als er am Kreuz gestorben ist. Und er tut das noch heute. Er steht für uns ein, indem er uns bis hierher im Glauben an unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus erhalten hat. Damit stellt er jeden Tag neu unter Beweis, dass er der Gott der Gnade ist, wie Petrus sagt, der uns zur ewigen Herrlichkeit berufen hat. Das ist das eine. Wir sollen uns getrost unter Gottes Führung beugen, uns in Gottes gnädige Hand fallen lassen. So können wir den Angriffen des Teufels am besten standhalten. Hinzu kommt aber nun noch eine zweite Anweisung. Petrus fügt hinzu, seid nüchtern und wachet. Sich unter Gottes Hand zu beugen, bedeutet also nicht, die Hände in den Schoß zu legen und sich einfach treiben zu lassen. Der Pessimismus und die Hoffnungslosigkeit unserer Tage haben jedenfalls nicht ihre Wurzeln in der Bibel. Wer sich bereitwillig unter Gott beugt, soll dann auch tun, was von ihm erwartet wird. Das Neue Testament fordert uns Christen immer wieder auf, das Wort nicht nur zu hören, sondern auch zu tun. Martin Luther hat zu unserer Bibelstelle einmal gesagt, im Psalm 55 heißt es, wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen. Und dann gehe du hin und richte dein Amt und das Werk deines Berufes aus, spricht Gott, und lass mich sorgen. Wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass der Teufel in dieser Welt noch Macht und Kraft hat. Er ist immer auf dem Sprung, um uns zu Fall zu bringen. Da heißt es, wachsam zu sein und nüchtern die Lage einzuschätzen. Der Teufel schläft nicht. Gerade dann, wenn wir meinen, wir hätten Ruhe und es sei alles in bester Ordnung, gerade dann ist er oft am Werk. Noch einmal, St. Martin Luther zitiert, er warnt davor und sagt, wir sind hier auf der Erde in des Teufels Reich. Nichts anderes, als wenn ein Wanderer an einen Ort käme, wo er wüsste, dass im Haus lauter Räuber und Mörder sind. Wenn er dorthin käme, würde er sich rüsten, so gut er kann, und sich vorsehen und nicht viel schlafen. Lassen wir uns diese Warnung gesagt sein. Wie oft haben wir schon leichtfertig geschlafen vor den Angriffen des Teufels, sollen wir auf der Hut sein, immer wieder. Freilich auch das gilt, unsere eigene Wachsamkeit ist mit dieser Aufgabe überfordert. Deshalb fügt Petrus in unserem Text ganz bewusst hinzu, dem widersteht, fest im Glauben. Weil wir nicht allein sind, können wir diesen Kampf aufnehmen im Vertrauen auf unseren Herrn Christus. Er steht an unserer Seite. Wenn wir uns an ihn und sein Wort halten, dann sind wir auf der Seite des Siegers. Er will uns nach einer kleinen Zeit, wie es Petrus nennt, der Anfechtungen und des Kampfes vollenden zur ewigen Herrlichkeit. Das hat er uns zugesagt. Der, der dem Tod und dem Teufel die Macht genommen hat, ist unser Bruder geworden. Gott sei Dank, der uns in ihm den Sieg gegeben hat. Amen. Und der Frieden Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.